Rainer, lies mal vor.
Kapitel 10. Der Ball. Es waren die heißesten Julitage angebrochen, als der Sonnabend erschien, an dem der Ball des Herrn von Morcerf stattfinden sollte. Es schlug 10 Uhr abends. In den unteren Sälen des Hauses hörte man die Musik rauschen, während blendende, scharfe Lichtstreifen durch die Öffnungen der Läden drangen. Der Garten war in diesem Augenblick einem Dutzend Bedienten überlassen, denen die Gebieterin des Hauses den Befehl gegeben hatte, hier das Abendessen herzurichten. Man beleuchtete die Alleen des Gartens mit farbigen Lampen und stellte mit feinem Verständnis Kerzen und Blumen in großer Zahl auf die Tafel. In dem Augenblick, als die Gräfin von Morcerf, nachdem sie ihre letzten Befehle gegeben hatte, zurückkehrte, begannen sich ihre Salons mit Gästen zu füllen, die sowohl die bezaubernde Gastfreundschaft der Gräfin als auch die ausgezeichnete Stellung des Grafen anlockte. Denn man war zum Voraus gewiss, dieses Fest würde bei Mercedes es gutem Geschmack manches Neue und Schöne bringen. Frau Danglars, die infolge der bekannten Ereignisse eine tiefe Unruhe empfand, wollte nicht zu Frau von Morcerf gehen, doch am Morgen begegnete sie bei ihrer Ausfahrt Herrn von Villefort, der ihr zurief: »Nicht wahr, Sie gehen zu Frau von Morcerf?«
»Nein«, antwortete Frau Danglars, »ich bin zu leidend.«
»Sie haben Unrecht«, entgegnete Villefort mit einem bezeichnenden Blick. »Es wäre gut, man sähe Sie dort.«
»Ah, glauben Sie?« fragte die Baronin. »Dann gehe ich.«
Und ihr Wagen fuhr in entgegengesetzter Richtung weiter. Frau Danglars strahlte, als sie erschien, nicht nur durch ihre eigene Schönheit, sondern blendete auch durch Luxus. Sie trat durch eine Tür in dem Augenblick ein, wo Mercedes durch die andere eintrat. Die Gräfin schickte Albert der Dame entgegen. Albert ging auf die Baronin zu, machte ihr die wohlverdienten Komplimente über ihre Toilette und bot ihr den Arm, um sie nach dem Platz zu führen, den sie nach ihrem Belieben wählen sollte. Albert schaute umher.
»Sie suchen meine Tochter?«
sagte lächelnd die Baronin.
»Ich gestehe es«, sprach Albert. »Sollten Sie die Grausamkeit gehabt haben, sie nicht mitzubringen?« »Beruhigen Sie sich. Sie hat Fräulein von Villefort getroffen und ihren Arm genommen. Sehen Sie, sie folgen uns beide in weißen Kleidern, die eine mit einem Strauß von Kamelien, die andere mit einem Strauß von Vergissmeinnicht. Aber sagen Sie mir doch, werden Sie heute Abend den Grafen von Monte Cristo nicht hier haben?«
17, antwortete Albert.
»Was wollen Sie damit sagen?«
»Ich will sagen«, versetzte der Vicomte lachend, »dass Sie die 17. Person sind, welche diese Frage an mich richtet. Der Graf hat Glück. Ich mache ihm ein Kompliment.«
»Und antworten Sie jedem wie mir?«
»Ah, es ist wahr. Ich habe Ihnen noch nicht geantwortet. Beruhigen Sie sich, gnädige Frau. Wir werden den Mann der Stunde hier haben. Er gehört zu unseren Bevorzugten.«
»Lassen Sie mich hier und begrüßen Sie Frau von Villefort«, sagte die Baronin. »Ich sehe, sie stirbt vor Verlangen, Sie zu sprechen.«
Albert verbeugte sich vor Frau Danglars und ging auf Frau von Villefort zu, die den Mund öffnete, während er sich ihr näherte.
»Ich wette«, sagte Albert sie unterbrechend, »ich wette, ich weiß, was Sie sagen wollen.«
»Na,
lassen Sie mich doch hören«,
rief Frau von Villefort. »Sie wollen mich fragen, ob der Graf von Monte Cristo gekommen sei oder kommen werde.«
»Ich beschäftige mich in diesem Augenblick nicht mit ihm. Ich wollte Sie fragen, ob Sie Nachricht von Herrn Franz erhalten hätten.«
»Ja, gestern. Er schrieb mir, er werde zu gleicher Zeit mit seinem Briefe abreisen.«
»Gut. Nun der Graf.«
»Seien Sie unbesorgt. Der Graf wird kommen.«
»Sie wissen, dass er einen anderen Namen hat als Monte Cristo?«
»Nein, ich wusste es nicht.«
»Monte Cristo ist der Name einer Insel. Er ist Malteser.« Das ist möglich.
Er ist der Sohn eines Reeders.
In der Tat, Sie sollten dies laut erzählen. Sie würden das größte Aufsehen damit machen.
Er hat in Indien gedient, beutet ein Silberbergwerk in Thessalien aus und kommt nach Paris, um in Auteuil eine Anstalt für Mineralbäder zu gründen.
Ha, das lasse ich mir gefallen. Das sind Neuigkeiten. Erlauben Sie mir, sie zu wiederholen?
Ja, doch allmählich, eine nach der anderen, und ohne zu sagen, dass sie von mir kommen.
Warum?
Weil es ein der Polizei abgelauschtes Geheimnis ist.
Also kommen diese Neuigkeiten
vom Präfekten. Paris ist, wie Sie leicht begreifen können, durch den Anblick dieses Luxus in Aufregung geraten, und die Polizei hat Erkundigungen eingezogen.
Es fehlte nur noch, dass man den Grafen wie einen Vagabunden unter dem Vorwand, er sei zu reich, verhaftete.
Meine Treu, das hätte ihm wohl begegnen können, wenn die Nachrichten nicht so günstig gewesen wären.
Armer Graf, und er vermutet die Gefahr nicht, der er preisgegeben ist.
Ich glaube nicht.
Dann ist es die Pflicht der Nächstenliebe, ihn darauf aufmerksam zu machen. Ich werde bei seiner Ankunft nicht verfehlen, dies zu tun. In dieser Sekunde verbeugte sich ein schöner junger Mann mit lebhaften Augen, schwarzen Haaren und glänzendem Schnurrbart vor Frau von Villefort. Albert reichte ihm die Hand und sagte:
»Gnädige Frau, ich habe die Ehre, Ihnen Herrn Maximilien Morel, Kapitän bei den Spahis, einen unserer guten und besonders unserer braven Offiziere vorzustellen. Ich habe bereits das Vergnügen gehabt, den Herrn in Auteuil bei dem Herrn Grafen von Monte Cristo zu treffen«, antwortete Frau von Villefort, sich mit auffallender Kälte abwendend.
Diese Antwort und besonders der Ton, in dem sie gegeben wurde, schnürten dem armen Morel das Herz zusammen. Doch es war ihm eine Entschädigung vorbehalten. Als er sich umdrehte, sah er unweit der Tür ein schönes, ernstes Gesicht, dessen blaue, große und scheinbar ausdruckslose Augen sich auf ihn hefteten, während der Vergissmeinnichtstrauß, den die Person hielt, langsam an die Lippen emporstieg. Dieser Gruß wurde so gut verstanden, dass Morel mit derselben Miene sein Taschentuch seinem Mund näherte. Und, durch die ganze Breite des Saales voneinander getrennt, vergaßen sich diese zu lebendigen Bildsäulen gewordenen beiden Menschen, deren Herz so rasch unter dem scheinbaren Marmor ihres Gesichtes schlug, einen Augenblick, oder sie vergaßen vielmehr die Welt in dieser stummen Betrachtung. Sie hätten lange so ineinander verloren bleiben können, ohne dass es jemand bemerkt hätte. Doch der Graf von Monte Cristo trat eben ein. Der Graf zog, wie gesagt, überall, wo er sich zeigte, die Aufmerksamkeit auf sich. Es war nicht sein, allerdings dem Schnitt nach tadelloser, aber einfacher schwarzer Frack. Es war nicht seine weiße Weste, nicht sein Beinkleid, das einen Fuß von der zartesten Form umhüllte, die Aufmerksamkeit erregte. Nein, es waren seine schwarzen, wellenförmigen Haare, seine matte Gesichtsfarbe, sein ruhiges, reines Antlitz, sein tiefes, schwermütiges Auge, endlich sein mit wunderbarer Feinheit gezeichneter Mund, der so leicht den Ausdruck stolzer Verachtung annahm, was aller Blicke auf ihn zog. Es mochten schönere Männer da sein, aber es war kein eigenartigerer da. Alles an dem Grafen wollte etwas sagen und hatte seinen Wert, denn die Gewohnheit guter Gedanken hatte seinen Zügen, dem Ausdruck seines Gesichts und seiner unbedeutendsten Gebärde eine unvergleichliche Feinheit und Festigkeit verliehen. Die Zielscheibe aller Blicke und Grüße schritt er auf Frau von Morcerf zu, die, vor dem mit Blumen geschmückten Kamine stehend, ihn in einem der Tür gegenüber angebrachten Spiegel erscheinen sah und sich zu seinem Empfang vorbereitete. Sie wandte sich mit einem bereitgehaltenen Lächeln in dem Augenblick gegen ihn um, wo er sich vor ihr verbeugte. Ohne Zweifel glaubte sie, der Graf würde mit ihr sprechen. Ohne Zweifel glaubte er, sie würde das Wort an ihn richten. Doch sie blieben auf beiden Seiten stumm. So sehr kam beiden wahrscheinlich eine alltägliche Redensart unwürdig vor, und nach einer gegenseitigen Begrüßung wandte sich Monte Cristo zu Albert, der mit offener Hand auf ihn zukam.
»Sie haben meine Mutter gesehen?« fragte Albert.
»Soeben hatte ich die Ehre, sie zu begrüßen«, sagte der Graf, »doch ihren Vater habe ich noch nicht wahrgenommen.«
»Er steht dort in jener kleinen Gruppe von großen Politikern.«
»In der Tat«, sagte Monte Cristo, »die Herren, die ich dort sehe, sind große Politiker. Ich hätte es nicht vermutet.« In diesem Augenblick fühlte Morcerf, dass man eine Hand auf seinen Arm legte.
»Ah, Sie sind es, Baron«, sagte er.
»Warum nennen Sie mich Baron?«
entgegnete Danglars.
»Sie wissen wohl, dass ich nichts auf meinen Titel halte. Es ist nicht wie bei Ihnen, Vicomte, nicht wahr? Sie halten darauf.«
»Allerdings«, antwortete Albert, »da ich, wenn ich nicht Vicomte wäre, gar nichts wäre, indem Sie Ihren Baronentitel opfern können und immer noch Millionär bleiben.«
»Was mir der schönste Titel unter der Juli-Monarchie zu sein scheint«,
versetzte Danglars. »Leider«, sagte Monte Cristo, »leider ist man nicht Millionär auf Lebenszeit, wie man Baron, Pair von Frankreich oder Akademiker ist. Als Beweis hierfür dienen die Millionäre Frank und Pullmann in Frankfurt, die soeben bankrott gemacht haben.«
»Wirklich?«
fragte Danglars erbleichend. »Meiner Treu, die Nachricht ist mir heute durch einen Kurier zugekommen. Ich hatte so etwa 1 Million bei Ihnen. Zu rechter Zeit benachrichtigt, forderte ich vor 1 Monat Rückzahlung.«
»Mein Gott«,
versetzte Danglars,
»Sie haben für 200.000 Francs auf mich gezogen.«
»Nun wissen Sie's. Ihre Unterschrift ist nicht mehr als 5% wert.«
»Ja, aber ich erfahre es zu spät, denn ich habe Ihre Unterschrift honoriert.«
»Gut«, sagte Monte Cristo, »das sind 200.000 Francs, die den anderen nach...«
»Still«,
flüsterte Danglars,
»sprechen Sie davon nicht, am wenigsten in Gegenwart von Herrn Cavalcantis Sohn«,
fügte der Bankier hinzu, der bei diesen Worten sich lächelnd gegen den jungen Mann umwandte. Morcerf hatte den Grafen verlassen, um mit seiner Mutter zu sprechen. Danglars verließ ihn, um Cavalcantis Sohn zu begrüßen. Monte Cristo fand sich einen Augenblick allein. Die Hitze fing indessen an, fürchterlich zu werden. Die Bedienten gingen in den Salons mit Platten umher, die mit Früchten und verschiedenem Eis bedeckt waren. Monte Cristo trocknete sich mit dem Taschentuch sein vom Schweiß übergossenes Gesicht. Doch er wich zurück, als die Platten an ihm vorübergetragen wurden, und nahm nichts von den Erfrischungen. Frau von Morcerf ließ mit ihren Blicken nicht von Monte Cristo ab. Sie sah die Platte an ihm vorübergehen, ohne dass er sie berührte. Sie fasste sogar die Bewegung auf, mit der er sich entfernte.
»Albert«, sagte sie, »hast du bemerkt, dass der Graf nie etwas bei Herrn von Morcerf genießen wollte?«
»Ja, doch er hat an einem Frühstück bei mir teilgenommen.«
»Bei dir ist nicht bei dem Grafen«, versetzte Mercedes, »und ich beobachte ihn, seitdem er hier ist.«
»Nun?«
»Er hat noch nichts angenommen.«
»Der Graf ist sehr schüchtern.« Mercedes lächelte traurig.
»Nähere dich ihm«, sagte sie, »und bei der ersten Platte, die herumgereicht wird, dringe in ihn.«
»Warum das, meine Mutter?«
»Mache mir das Vergnügen, Albert.«
Albert küsste seiner Mutter die Hand und stellte sich zu dem Grafen. Es kam eine neue Platte mit den gleichen Erfrischungen wie die vorhergehende. Sie sah Albert in den Grafen dringen, selbst Eis nehmen und es ihm anbieten. Doch er weigerte sich hartnäckig. Albert kehrte zu seiner Mutter zurück. Die Gräfin war sehr bleich.
»Nun, du siehst es, er hat sich geweigert«, sagte sie. Ja, doch, wie können Sie dies beunruhigen?
Du weißt, Albert, die Frauen sind sonderbar. Ich hätte dem Grafen mit Vergnügen irgendetwas bei mir nehmen sehen, und wäre es nur ein Granatkern gewesen.
Übrigens ist er vielleicht die französische Kost nicht gewöhnt und hat eine Vorliebe für irgendetwas?
Mein Gott, nein! Ich sah ihn in Italien von allem nehmen. Ohne Zweifel ist ihm heute Abend nicht recht wohl.
Da er stets in heißem Klima gewohnt hat, ist er vielleicht auch minder empfindlich für die Hitze als ein anderer, sagte die Gräfin.
Ich glaube nicht, denn er beklagte sich, dass es zum Ersticken heiß sei, und fragte mich, warum man, da man bereits die Fenster geöffnet hat, nicht auch die Läden öffne.
In der Tat, das ist ein Mittel, um mir Gewissheit zu verschaffen, ob diese Enthaltsamkeit auf einem bestimmten Entschluss beruht, sagte Mercedes und verließ den Salon.
Einen Augenblick nachher öffneten sich die Läden, man sah den ganzen Garten mit Lampen beleuchtet und das Abendessen unter dem Zelt aufgetragen. Tänzer und Tänzerinnen, Spieler und Plaudernde stießen einen Freudenschrei aus. Die gepressten Lungen atmeten mit Wollust die Luft ein, die in Wellen in die Säle strömte. In diesem Augenblick erschien Mercedes wieder, bleicher als sie weggegangen war, aber mit jener, bei ihr unter gewissen Umständen merkwürdigen Energie des Gesichtsausdrucks. Sie ging gerade auf die Gruppe zu, deren Mittelpunkt ihre Gatte bildete, und sagte:
»Herr Graf, fesseln Sie diese Herren nicht hier. Wenn Sie nicht spielen, werden Sie lieber Luft im Garten einatmen, als hier ersticken.«
»Na, gnädige Frau«,
sagte ein alter, sehr artiger General, der im Jahr 1809 »Portant pour la Syrie« auf nach Syrien gesungen hatte.
»Wir gehen nicht allein in den Garten.«
»Gut, ich werde das Beispiel geben«, versetzte Mercedes.
Und sich zu Monte Cristo wendend, sagte sie:
»Herr Graf, haben Sie die Güte, mir Ihren Arm zu bieten?«
Der Graf wankte bei diesen einfachen Worten. Dann schaute er Mercedes einen Moment lang an. Dieser Moment hatte die Geschwindigkeit eines Blitzes, und dennoch kam es der Gräfin vor, als hätte er ein Jahrhundert gedauert, so viele Gedanken hatte Monte Cristo in diesen einzigen Blick gelegt. Er bot der Gräfin seinen Arm. Sie stützte sich darauf, oder sie berührte ihn vielmehr nur mit ihrer kleinen Hand, und beide stiegen die Stufen der mit Kamelien und Rhododendren eingefassten Freitreppe hinab.